Ja, so, es gibt doch dann noch ein paar Sachen, die ich dann vielleicht auch noch, ja, bedenken könnte. Hey, hallo, meine Lieben. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf Manga Express Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich die liebe Liz. Du kannst dich gerne mal vorstellen, wenn du willst.
Ja, hallo, ich bin Liz. Viele kennen mich vielleicht von meinem Instagram-Kanal Manga Heartbeat. Ja, ich bin jetzt seit 2020 komplett in der Manga-Bubble drin. Früher war ich noch unter dem anderen Namen Liz Stories, auch so ein bisschen in der Buch-Bubble drin, habe eine Weile Mangas und Bücher zusammengemischt und mich dann ja entschieden, nochmal einen kompletten Neustart in der Manga-Bubble zu machen. Und ich lese halt tatsächlich hauptsächlich Boys Love, aber man findet auch so ein bisschen Shonen und auch Shoujo bei mir. Und genau.
Mich freut es auf jeden Fall riesig, dass du dabei bist. Also ich habe mich richtig gefreut, dass es zustande gekommen ist. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Was ist denn so bei uns in dieser Woche passiert? Willst du mal anfangen?
Ja, also tatsächlich bin ich diese Woche überhaupt noch gar nicht zum Lesen gekommen. Und ich glaube, es ist gerade Sonntag, ich werde auch nicht mehr zum Lesen kommen. Denn für mich ging es auf meine allererste Dienstreise und die ist Mittwochmittag begonnen. Total chaotisch, weil ich meinen Zug verpasst habe und dann musste ich 2 Stunden den Zug später nehmen. Ich kam völlig fertig in Berlin an. Dann ja, war ich am Donnerstag dort auf einer Messe mit meinem Unternehmen, was halt super interessant war, weil ich noch nie als Aussteller auf einer Messe war, aber es hat mega viel Spaß gemacht und im Anschluss danach ging es auch direkt mit den ganzen Kollegen in den Centerpark, denn wir hatten Sommerfest von Donnerstag bis Samstag, also 3 Tage tatsächlich Party und volles Programm und es war so, so gut, besonders die letzten Stunden, denn da hat sich herausgestellt, dass meine Kollegin und Zimmernachbarin tatsächlich auch gerne Animes schaut. Und Haikyuu ist auch ihr Favorite und ich bin ja ein riesengroßer Haikyuu-Fan. Und wir haben erstmal über die ganzen Boys geschwärmt. Und ja, ich freue mich jetzt tatsächlich auch schon auf die nächste Geschäftsreise, denn die steht bei mir auch schon in 2 Wochen an. Und ja, ich bin mal gespannt, was die dann so für mich bereithält.
Also richtig cool. Also, dass sie dann auch Haikyuu mag und sowas. Oh, das finde ich immer richtig, richtig nice. Also, wenn man das so feststellt.
Oh ja, also es war auch ein Zufall und keine Ahnung, sie guckt auch noch andere Animes und wir haben uns dann über Animes unterhalten und das war so, wir waren da auch wirklich auf einer Wellenlänge, was unseren Geschmack betrifft und so und genau, sie hat mir tatsächlich auch noch Demon Slayer als Anime empfohlen, den schaue ich auch gerade aktuell und ich hatte heute auch schon Motivation, wenigstens eine Folge anzusehen.
Und wie gefällt es dir bisher, also Demon Slayer?
Oh, das gefällt mir ganz gut. Ich finde halt, der Zeichenstil passt da auch sehr gut dazu. Ich habe halt schon vom Manga gehört, dass dort der Zeichenstil nicht so schön sein soll. Ich denke mal auch, ich werde mir den nicht als Manga holen, aber als Anime finde ich den halt echt richtig schön. Vor allem das Opening hat es mir total angetan.
Also ja, das hört man ja ziemlich oft, dass Leute sagen, ja, der Manga zu Demon Slayer, der ist nicht so cool, aber der Anime ist richtig schön animiert. Ich bin ja so die Fraktion, ich mag beides, weil ich liebe ja, Demon Slayer, das ist ja so in meinem Herzen drin wie bei dir Haikyuu. Also Haikyuu ist bei mir auch sehr, sehr einen großen Stellenwert, aber Demon Slayer eben auch. Und deswegen, ich mag den Manga auch, aber ich verstehe das vollkommen. Also der Zeichenstil ist am Anfang wirklich noch nicht so toll, aber ja, ich finde, der entwickelt sich aber. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall, fährst du nicht schlecht, wenn du den Anime schaust.
Ja, also mir macht der Anime tatsächlich auch unglaublich viel Spaß und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, weil da habe ich echt keine Ahnung, was da alles noch so auf mich zukommt.
Genau, ich würde mal sagen, bei mir ist es diese Woche, also unter dem Stellenwert, Detektiv-Con gewesen. Ich habe nämlich mit meinem Detektiv-Con-Projekt angefangen. Ich habe ja, ich glaube, 60 Bände hier stehen und werde jetzt nach und nach dann weiterkaufen, wenn ich mal da angekommen bin. Also ich will auf jeden Fall mindestens ein Band pro Woche lesen, am besten mehr. Aber da ist ja so viel Text drinnen in den Bänden. Deswegen, ja, mindestens einen, weil ich auch noch irgendwelche Neuheiten lesen will. Die stehen ja dann leider auch auf dem Stapel und wollen gelesen werden. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Es hat jetzt echt lange gedauert. Also ich glaube, das habe ich jetzt auch schon mindestens fast 5 Jahre hier liegen und habe es noch nicht angefangen. Jetzt bin ich gerade bei Band 23, also noch relativ weit am Anfang. Aber es ist halt pure Nostalgie.
Tatsächlich bin ich eine, die Detektiv Conan nie geschaut hat und auch nie gelesen habe. Ich habe davon gehört, aber ehrlich gesagt möchte ich es auch nicht anfangen, weil es halt so endlos lang ist und die Reihe läuft ja noch. Und ich habe so das bisschen das Gefühl, dass viele auch sagen, es läuft so bisschen im Kreis, weil es halt immer dieses klassische, du hast einen Fall, er wird gelöst und dann kommt der nächste Band. Ich glaube, das ist halt auch nicht so meine Zielgruppe tatsächlich.
Ja, also ich verstehe dich da vollkommen. Das ist, wie gesagt, bei mir auch sehr, sehr viel Nostalgie. Und es geht ja auch eigentlich immer nur darum, dass gefühlt ein neuer Fall ist, beziehungsweise wird er dann gelöst. Und ab und zu, was ich halt cool finde, kommt halt noch was über gewisse Charaktere raus. Und es gibt ja einen roten Faden bei Detektiv Conan, aber es gibt halt so, so viele Filler. Aber damit muss man dann halt zurechtkommen. Das ist halt so dieser Charme von dieser Reihe. Also das ist eigentlich von Anfang an klar. Ich meine, es ist ja Band 100 rausgekommen. Das ist ja eine Masse an Bänden, die man lesen kann. Und der Anime ist ja auch, hat ja keine Ahnung, wie viele Folgen, bestimmt auch schon 1000 oder so. Also es ist richtig heftig, genau. Und das passt eigentlich auch zu meinem zweiten Punkt, nämlich ich habe wieder angefangen, One Piece zu lesen in der Manga Plus App. Ich habe ja dreimal abgebrochen schon, weil ich es einfach, irgendwie hat es mich nicht gehuckt, also mich hat es mich nicht überzeugen können. Und dann habe ich irgendwie mit den De Gedanken gespielt, ich habe diese Box gesehen, ich dachte mir so irgendwie, weiß ich nicht, ich will das irgendwie doch wieder probieren, weil irgendwie alle in meinem Umfeld das irgendwie feiern und du denkst dir so, warum gefällt es dir denn nicht?
Ja, One Piece habe ich tatsächlich auch nie angefangen. Ich kenne so ein paar Folgen, die man mal so im Fernsehen geguckt hat, wenn nichts Besseres kam. Aber es ist tatsächlich auch nicht mein Thema. So dieses Piraten-Setting, das spricht mich halt überhaupt nicht an. Und da ist halt wieder dasselbe Problem wie bei Detektiv Conan. Irgendwo sehe ich es nicht ein, diese Reihe zu beginnen, weil es ist ja jetzt der 100. Band erschienen.
Ja,
Der
auch.
Mangaka, der will angeblich in den nächsten Jahren fertig werden. Das hat er ja wohl schon 10.000 Mal angesprochen. Und ich glaube, dass erst, wenn die Reihe zu Ende ist. Aber wo ich echt neugierig bin, ist halt, wie viele Bände am Ende dieser Reihe wirklich umfasst. Weil das ist halt schon eine Hausnummer, so um die 100 Bände. Vor allem, ich hätte auch gar keinen Platz, die ganzen Bände hier unterzubekommen. Das führt ja schon ein ganzes Billigregal.
Ja, also ich habe gehört von einem Kumpel, also von Felix, dass in 5 Jahren anscheinend der letzte Arc beginnen soll und der geht ja dann auch nochmal eine gewisse Zeit, weil der aktuelle Arc läuft, glaube ich, schon 2 Jahre. Also das ist halt schon ein Projekt, was man sich dann vornimmt, aber ja, mal schauen. Mal schauen, vielleicht habe ich ja dann nach 5 Kapiteln wieder keine Lust, dann kann ich es ja zum Glück abbrechen. Ich zahle ja gerade zum Glück bei der Manga Plus App nichts für. Das ist ja dieses Jahr diese Aktion, dass du da diese Kapitel einmal kostenlos lesen kannst und dann halt nicht mehr. Und ich habe so Angst teilweise, dass ich irgendwie auf ein Kapitel draufklicke und dann aus Versehen schließt, dann kannst du es nicht mehr öffnen. Ich hab
Oh,
so Angst
ja.
davor. So, oh Gottes Willen, du, dein Handy schmier bitte nicht ab. Oder die App.
Ja, verstehe ich total. Das wäre nämlich mega ärgerlich.
Ja, und ich habe auch noch relativ viel ausgemistet. Hat man vielleicht auf Insta gesehen. Ich habe einen Post gemacht mit den Sachen, die ich jetzt gerade verkaufe. Das läuft gar nicht. Also ich weiß nicht, irgendwie war es früher viel einfacher, Dinge zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob es einfach gerade am Gebrauchtmarkt liegt, dass die Leute einfach allgemein gerade nicht so viel kaufen, weil ich eigentlich relativ aktuelle Reihen gerade verkaufe und die will irgendwie keiner haben.
Ich glaube, das liegt eher daran, dass die ganzen Leute auf Manga-Kram immer nur Neuheiten kaufen und ich sehe kaum jemanden, der mal eine ältere Reihe kauft. Also ich denke mal, die Leute sind so fixiert auf diese Neuheiten, dass sie die älteren Reihen gar nicht erst anschauen. Und wenn du dann halt so eine ältere Reihe verkaufst, findet sich selten ein Käufer. Ich habe hier nämlich auch noch ein, zwei Manga-Bände, die ich eigentlich loswerden will, aber ich bekomme die nicht los, weil sich niemand für die Reihen interessiert. Das ist halt schon krass. Dabei sind ältere Reihen so, so gut und ich finde es halt echt schade, dass alle sich nur noch so auf diese Neuheiten wirklich fokussieren.
Bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde da jetzt auf jeden Fall das auf eBay Kleinanzeigen, glaube ich, nochmal reinstellen und vielleicht auch bei eBay mal gucken, weil ich möchte halt jetzt schon loshaben, weil es steht bei mir rum und es ist halt, ja, man will halt auch nicht für, also umsonst hergeben. Also man will ja schon noch irgendwie ein bisschen was dafür haben. Ja, da werde ich auf jeden Fall mal schauen. Und ich würde sagen, jetzt können wir uns ja mal anschauen, unsere Lesehighlights. Was hast du dir denn da Schönes rausgesucht?
Ja, ich habe mir jetzt einfach das Lesehighlight vom letzter Woche gegriffen und zwar ist das Acid Town. Ich hatte ja zum Glück Anfang des Jahres echt riesiges Glück, was die Reihe anbelangt. Ich habe da nämlich einen Schnapper auf eBay Kleinanzeigen gefunden und konnte mir die 6 Bände, die es momentan gibt, kaufen. Und das ist ja so ein Boys Love Yakuza Manga, der leider Gottes vergriffen ist. Aber ich kann euch den nur wärmstens ans Herz legen. Bitte kauft ihn, wenn ihr ein gutes Angebot findet. Er ist so, so gut. Es ist wirklich so sehr Yakuza-Mafia-mäßig, also da werden die Strukturen richtig gut ausgearbeitet. Es gibt sehr viele spannende Twists, alles ist miteinander verwoben und oh mein Gott, ich kann einfach nicht in Worte fassen, wie sehr ich diese Story liebe. Es war eine Achterbahn der Gefühle, ich hatte so, so Angst um die Charaktere, ich habe immer noch Angst um bestimmte Charaktere, ich weiß auch oftmals nicht, wo oben und unten ist bei diesem Manga. Der Zeichenstil, der ist zwar ein bisschen älter, aber hat seinen ganz eigenen Charme und alles, was dort passiert, das ist einfach so krass. Und ich musste einfach den nächsten Band lesen, sobald ich den einen Band beendet hatte. Und jetzt muss ich irgendwie auf Band 7 warten. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich diese Zeit überbrücken soll, weil dieser Manga einfach so extrem gut ist.
Weiß man schon, wie viele Bände das werden?
Keine Ahnung, ich weiß es tatsächlich momentan nicht. Ich weiß halt nur, dass dieser Veröffentlichungsrhythmus sehr, sehr langsam ist.
Okay, also Exit Town war schon sehr, sehr lange auf meiner Liste gestanden. Es steht immer noch auf meiner Liste, aber ich finde kein gutes Angebot. Und wenn, dann sind es irgendwie nur so, keine Ahnung, einzelne Bände und die werden dann so richtig teuer angeboten. Man kennt's. Total schade. Also, ich will es halt unbedingt lesen, aber es gibt ja schon so viele Leute, die danach suchen. Und die wollen ja alle dann irgendwie gucken, dann auf eBay Kleinanzeigen nach der Reihe und dann ist es halt schnell weg, wenn was da ist.
Ja, wie gesagt, ich hatte halt Glück. Ich habe jetzt für alle Bände mit Versand und PayPal Käuferschutz so um die 100 Euro bezahlt. Also das war halt schon schmerzhaft, aber die Bände sehen bei mir tatsächlich auch aus wie neu und ich bin einfach nur happy, dass ich dieses Geld wirklich in die Hand genommen habe.
Ja, das kenne ich. Also manchmal nimmt man halt mal Geld in die Hand, aber man ist dann glücklich, wenn man es hat. Hat dann, wie gesagt, ein Lese-Highlight geschaffen, das ist doch auch super. Also bei mir habe ich mir jetzt Insomniac After School gewählt. Das ist ja bei Carlsen erschienen, da kam jetzt der erste Band raus und ich habe schon so Ewigkeiten auf diese Lizenz hingefiebert. Damals, als ich mit Nani das Video gemacht habe zu den Lizenzen, da habe ich das gesehen und ich dachte mir so, oh mein Gott. Es ist zwar ein Slice-of-Life-Titel, was ja eigentlich absolut nicht mein Genre ist, da ich es oftmals irgendwie, es packt mich dann nicht oder es ist mir dann irgendwie, es passiert mir zu wenig, weil es geht ja dann ums Leben, um den Alltag und sowas. Kann zwar auch ganz nett sein, aber da müssen halt die Charaktere halt rausstechen, weil sonst packt es mich halt nicht. Das hat momentan 9 Bände, aber es läuft noch. Der Punkt, der mich sofort angesprochen hatte, sind eben die Schlafstörungen und Schlafprobleme, weil ich selber schon mal davon betroffen war und ja, dann sieht man halt auch im Manga, der Protagonist hat eben dann totalen Schlafmangel und deswegen halt total gereizt und kommt bei seinen Mitschülern deswegen halt auch absolut nicht gut an und ist total unbeliebt und keiner möchte irgendwas mit ihm zu tun haben. Und dann trifft er eben eines Tages auf ein Mädchen, das eben auch Schlafstörungen hat, beziehungsweise diese Schlafprobleme. Und die treffen sich dann eben in so einem abgelegenen Raum, der damals von der Astronomie AG war, und verbringen dort eben Zeit miteinander und reden über Gott und die Welt und helfen sich eben gegenseitig mit dem Problem halt umzugehen. Hört sich am Anfang jetzt relativ Standard an, relativ langweilig, aber es war wirklich, wirklich cool, vor allem durch die Charaktere, weil sie so gegensätzlich sind, weil sie hat ja auch diese Schlafprobleme, aber kommt mit dem Problem irgendwie besser klar als er, weil sie ist halt nicht so gereizt und es ist deswegen sehr, sehr beliebt und hat eben viele Freunde. Er ist halt der totale Loser und möchte eben deshalb nicht so gerne mit ihr gesehen werden, weil er dann Angst hat, dass sie dann irgendwie, ja, irgendwelche negativen Auswirkungen dadurch hat, dass sie mit ihm abhängt oder sowas. Und was ich halt so spannend finde, vielleicht entsteht da ja eine kleine Liebesgeschichte zwischen den zwei. Das wäre irgendwie, wäre ganz schön, weil ein paar Anzeichen gab es, aber ich weiß nicht, ob es dann in die Richtung geht, weil es ja immer noch ein Slice of Life ist und kein Romance-Titel.
Klingt aber auf jeden Fall richtig, richtig gut. Den Titel muss ich mir mal merken, weil ich hatte auch mal Schlafstörungen. Könnte also für mich auch ganz interessant werden.
Auch mal ein bisschen dann gegoogelt, weil ich das Thema allgemein sehr interessant finde. Und es haben echt mehr Leute, als man denkt, dass sie dann nachts schlaflos da liegen und dann, keine Ahnung, dann kommen die ganzen Gedanken und die strömen auf einen ein und man kann nicht einschlafen.
Es ist auf jeden Fall richtig nervig, wenn man solche Schlafstörungen hat. Aber was willst du machen, wenn du halt nie einschlafen kannst? Und deswegen so ein Manga mal darüber zu lesen, könnte echt interessant werden.
Genau, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zu den News.
Und zwar, die News, die mich am meisten begeistert und überrascht haben, ist, dass Mangakul plant, einen eigenen Store zu eröffnen. Also das ist ja wohl der Hammer. Ich meine, ein Manga-Laden von einem Manga-Verlag. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die ersten Fotos, wie das Ganze eingerichtet wird, was da alles so passiert. Da sollen ja auch ganze Aktionen und geplant werden und auch Signierstunden und alles. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn das läuft, dass vielleicht die anderen Verlage mitziehen. Und das war so, glaube ich, die Überraschung des Monats, würde ich tatsächlich sagen, was Manga betrifft, weil ich hätte nie gedacht, dass ein Verlag mal sagt, so, ja, ich eröffne jetzt mal hier einen eigenen Store.
Ja, ich fand das auch mega. Also ich habe es mir auch angemerkt, auf jeden Fall. Vor allem Mangakult. Also Mangakult ist jetzt ja nicht der größte Verlag von allen. Und dass sie dann sowas raushauen und einfach einen eigenen Store eröffnen, vor allem in Stuttgart, so meine Stadt, so yes. Einmal. Weil zum Beispiel, wir haben ja kein Manga-Mafia, wir haben kein Figuya. Die öffnen ja überall gefühlt gerade Läden. Aber Stuttgart ist nie dabei. Deswegen hat es mich richtig gefreut, dass wir endlich mal auch mal Glück hatten und jetzt einen coolen Laden bekommen.
Ja, du musst mir dann unbedingt Fotos schicken, wenn du diesen Store besuchst, weil ich komme leider nicht aus der Ecke und ich werde wahrscheinlich auch in Zukunft erstmal nicht nach Stuttgart kommen. Ja, deswegen, das fand ich so ein bisschen schade, dass es halt nicht in meiner Nähe ist. Aber ich sitze ja an der Quelle, ich bekomme Fotos.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch mal echt gespannt, an was für Signierstunden und Aktionen sie dann planen. Sie haben es ja auf jeden Fall, glaube ich, auf den Manga Day jetzt den Termin gesetzt, dass sie dort eröffnen wollen. Den finde ich auch total spannend. Da wurden jetzt auch die ganzen Titel, glaube ich, jetzt mal angekündigt, welche dann beim Manga Day, also auf welchen Titeln der Fokus liegt. Bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich da riesig. Und bestimmt, vor allem dann ist ja auch ein Treffpunkt dann für die ganzen Manga-Fans. Bestimmt dann, ich meine, du kommst in den Laden und du weißt, jeder, der da drin ist eigentlich, ja, interessiert sich für das Thema. Und es ist ja voll cool. Vielleicht findest du dann irgendwelche neuen Leute und sowas. Also ich freue mich echt.
Ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich hoffe ja, dass die anderen Verlage vielleicht mitziehen, weil zum Beispiel so ein Altravers-Shop stelle ich mir auch echt cool vor, wenn man da auch das ganze Merchandise immer in echt sieht und nicht nur im Online-Shop und dann direkt kaufen kann. Weil den Merch von Altravers kannst du ja nur im Online-Shop bestellen. Und ich stelle es mir halt aber auch extrem cool vor, in so einen Altravers-Shop zu gehen und dann halt dort nicht nur die ganzen Titel zu sehen, sondern auch den Merch. Und ich hoffe halt einfach, dass das gut läuft und die anderen Verlage mitziehen. Ich brauche mehr von diesen eigenen Manga-Store-Läden in Deutschland.
Ja, also ich hoffe auch, dass sie mitziehen. Wie du sagtest, Altraverse, das wird sich ja super anbieten mit dem ganzen Merchandise, den die haben. Das wäre auf jeden Fall mega, aber das wird dann wahrscheinlich dann. Wo liegt nochmal Altraverse? Ich glaube, Hamburg? Ist es
Ja,
in Hamburg, ne?
Hamburg, das wäre in
Ja.
Hamburg, aber ich persönlich würde ja eher nach Hamburg
Ja.
kommen, weil meine Eltern in der Nähe wohnen. Also ich bin ja eigentlich aus Norddeutschland und ich würde allein für diesen Altraverse-Shop nur nach Hamburg fahren. Und wenn ich dann nur reingehe, den Laden besuche und dann wieder nach Hause fahre, das würde ich machen.
Das ist auf jeden Fall richtig cool und ich meine, das ist jetzt ein Schritt in die richtige Richtung und dann werden bestimmt ein paar Leute mal auf die Gedanken kommen, vielleicht nachzuziehen. Ich habe bei Panini noch eine News, die mich ja ein bisschen traurig gemacht hat, nämlich Mars Band 1 und Lone Wolf and Cubs Band 1 wurden wieder verschoben und was ich sehr traurig finde, dass ich das nicht mitbekommen habe. Ich weiß nicht, was mit dem Marketing von Panini los ist, dass ich das über Umwege erfahren muss. Also, wenn Manga Passion nicht da wäre, ich hätte das nicht mitbekommen. Also, das wäre vollkommen mir vorbeigegangen. Ich habe das nämlich auf meine Liste geschrieben, weil ich schreibe mir halt immer solche Listen, da kommen wir ja nachher nochmal darauf zu sprechen. Und dann will ich das vorbestellen. Ich gehe auf Panini, ich tue halt Mars 1 eingeben. Dann kommt da unbekannter Eintrag oder kann ich dem so, hä? So, was ist jetzt los? Hä, der erscheint doch, was ist jetzt passiert? Warum gibt es den Titel nicht? Und du hast so richtig so, hä, haben die das jetzt unter den Tisch gekehrt, dass es jetzt doch nicht erscheint? Weil man hat ja gar nichts drüber mitbekommen, wie das jetzt mit der Aufmachung aussieht und sowas. Ja, total schade. Genauso mit der limitierten Ausgabe von den Variant-Covern von Berserk, da gab es ja so ein Variant A und Variant B. Und es ist auch total an mir vorbeigegangen. Ich meine, ich sammle kein Berserk mehr, aber keine Ahnung, ich habe schon voll vielen Menschen mitbekommen, die gesagt haben, sie haben es jetzt verpasst und sind halt totale Fans. Und es ist halt total schade.
Oh ja, verstehe ich. Ich verstehe es auch nicht, wie Verlage so schlecht mit den Kunden kommunizieren können, weil man freut sich ja und wir haben alle, glaube ich, Verständnis dafür, dass es mit den aktuellen Papiermangel zu Verschiebungen kommen. Aber man kann es doch rechtzeitig ankündigen. Und andere Verlage schaffen das ja auch. Ich weiß noch, wo Egmont da so schlecht drin war, das zu kommunizieren. Und ich glaube, damals hat das ja der Otaku-Podcast auch schon thematisiert. Und danach hat es ja tatsächlich bei Egmont geklappt, dass sie das Ganze verbessert haben. Also ich muss sagen, ich bekomme inzwischen von Egmont am besten mit, wann was verschoben wird, welche Nachdrucke es gibt. Und ja, Panini verfolge ich tatsächlich so überhaupt gar nicht, weil mich deren Programm überhaupt nicht anspricht. Aber ich finde es halt ehrlich gesagt auch richtig kacke, wenn man halt sowas nicht kommuniziert. Reicht ja nur kurz Meldung, ey, die und die Bände verschieben sich erstmal auf nächsten Monat oder bis auf weiteres. Wir haben noch kein neues Datum, aber reicht ja. Man muss ja jetzt nicht so eine große Info machen, sondern eine kleine Info reicht ja.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso, dass man einfach als Verlag hingeht und mit den Kunden eben spricht und dass die einfach informiert sind über gewisse Dinge. Ich meine, man muss halt das Produkt halt auch an den Mann bringen und an die Frau oder was sonst was, weil sonst verkauft sie es halt auch nicht. Und ich muss sagen, wie du schon sagtest, Egmont hat sich wirklich gebessert. Also am Anfang war das ja wirklich eine Vollkatastrophe und jetzt kriegt man wirklich gut mit, wenn was verschoben wird oder wenn was nachgedruckt wird.
Ja, genau. Also deren Instagram-Posts sind auch super, wie sie das aufgemacht haben. Also hier mal ein Lob an Egmont. Ihr habt euch die Kritik wirklich zu Herzen genommen und die super umgesetzt.
Vielleicht kann sich ja Panini mal was davon abschneiden, ne? Also es ist ja nie zu spät. Man kann ja immer irgendwann mal den richtigen Schritt machen. Ich würde sagen, dann können wir jetzt ja mit unserem Folgenthema anfangen. Wir haben uns nämlich dafür entschieden, wir sprechen heute ein bisschen über die Neuerscheinungen, wie wir damit umgehen, mit neuen Lizenzen, wie unsere Auswahl ausfällt, was wir für Kriterien haben, ob wir jetzt einen Titel kaufen oder ob wir ihn nicht kaufen. Da wollen wir heute einfach ein bisschen uns drüber unterhalten und vielleicht ein bisschen diskutieren. Wir haben wieder Beiträge von euch. Wie gesagt, schaut auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei. Ist alles in der Folgenbeschreibung. Falls ihr bei Umfragen teilnehmen wollt oder auch irgendwie was dazu beitragen wollt, dann könnt ihr das dort gerne machen. Ich würde sagen, die erste Frage, die ich in den Raum gestellt hatte, war: Wie entscheidet ihr euch, welche Neuerscheinungen bei euch einziehen und welche nicht? Also habt ihr gewisse Kriterien, nach denen ihr vorgeht?
Ja, genau. Also ich gucke halt immer am Ende des Monats bei Manga Passion, was nächsten Monat erscheint. Also ich gehe wirklich monatlich vor. Ich schaue mir Programmvorschau nur noch sehr, sehr selten an und wenn sehr oberflächlich. Also ich plane tatsächlich nie meinen Neuheiten-Einkauf für ein Jahr, was einfach einen ganz bestimmten Grund hat. Denn wenn ich bei Manga Passion auf der Seite gehe und mir die Neuheiten anzeigen lasse, entscheide ich im ersten Moment immer erstmal nach Cover und Titel, was spricht mich an. Und da filter ich auch zwischen laufenden Reihen und Neuheiten. Also neue Reihen, die beginnen und One-Shots. Und nur die gucke ich mir tatsächlich an, weil bei laufenden Reihen, die sind für mich nur relevant, wenn ich die tatsächlich lese und da tatsächlich auch auf den aktuellen Stand bin. Zum Beispiel bei My Hero Academica, da kam ja jetzt mal der 31. Band raus. Ich habe es registriert, ich lese die Reihe, aber ich müsste mir erstmal Band 5 kaufen. Und das ist halt so eine Reihe, die kaufe ich mir nach und nach. Und da interessiert es mich einfach nicht, wann da ein neuer Band rauskommt. Und ich entscheide dann halt bei Manga Passion tatsächlich erstmal nach Cover und Titel. Was spricht mich da an? Was springt mir ins Auge? Das öffne ich dann in einen neuen Tab und da lese ich mir die Kurzbeschreibungen durch. Und ich bin da sehr, sehr picky. Die Kurzbeschreibung muss mich zu 100% überzeugen und mir das Gefühl geben, ich muss das lesen. Und dann kommt das auf meine Liste. Und da fahre ich tatsächlich sehr, sehr gut, weil da meine Listen immer relativ klein ausfallen. Bei Kurzbeschreibungen, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das lesen will oder nicht, die vermerke ich mir im Kopf. Und entweder ist es halt so, dass ich merke, dieser Titel geht mir seit ein paar Tagen nicht aus dem Kopf. Ich denke immer wieder daran oder wenn ich einkaufen gehe und dann den Titel sehe und mich daran erinnern kann, dann nehme ich den tatsächlich auch mit. Oder aber ich warte tatsächlich dann auf Reviews von meinen Blogger-Kollegen auf Mangakram, was die dazu sagen, und dann entscheide ich danach. Ich kenne da inzwischen schon so ein, zwei Bloggerinnen, denen ich halt zu 100% vertrauen kann, und wenn die davon begeistert sind, kaufe ich den tatsächlich nach. Ja, wie gesagt, ich fahre damit sehr, sehr gut. Ich habe immer relativ wenig auf meiner Neuheitenliste stehen, und das hat einfach den Vorteil, dass ich halt auch ältere Reihen weiterkaufe und die auch lesen kann.
Sehr interessant. Also wir haben auf jeden Fall denselben Punkt. Manga Passion, das nutze ich auch. Ich finde das super, die Funktion, die sie haben mit den ganzen Neuheiten, mit den Listen, dass du da filtern kannst nach Verlag, ob es jetzt ein Neustart ist, laufende Reihen, aus welchem Jahr, aus welchem Monat, da kannst du ja alles gefühlt filtern. Finde ich super cool und das nutze ich auch immer. Und ich persönlich schreibe mir immer Listen und für jeden einzelnen Monat. Und das mache ich wirklich ins Jahr rein. Also das ist bei mir anders wie bei dir. Also ich mache das dann wirklich aufs Jahr hin und wirklich jeden Folgeband, jeden Einzelband, jeden, also alles möglich, was halt rauskommt. Aber ich finde es spannend, dass du sagst, du gehst jetzt nach Cover. Das ist bei mir nämlich anders, weil bei mir ist es oftmals so, wenn ich irgendeinen Titel sehe, der mir irgendwie ins Auge sticht, dann ist es meistens, weil ich ihn irgendwie schon mal gesehen habe. Ich schaue ja ziemlich viele englische Manga-Tuber an und die reden dann davon und dann kenne ich meistens schon irgendeine Reihe und denke ich so, ah, es wurde bei uns lizenziert, richtig cool. Oder ich gehe eben vor allem auch nach Mangaka, wenn ich irgendwie schon eine Mangaka kenne und irgendeinen Titel von ihr schon oder von ihm dann gut fand, dass ich dann nochmal, ja, wie gesagt, ich mache dann auch einen neuen Tab und lese mir das Ganze mal durch. Aber ich erwische mich oft dabei, dass ich viel zu selten das durchlese, um was es geht. Also den Klappentext, weil oftmals finde ich den so nichtssagend. Da hast du ja gesagt, du bist relativ picky dabei. Weil bei mir ist es halt oft so, dass ich das dann durchlese und am Ende denke ich mir so, was habe ich da jetzt gerade gelesen? Irgendwie, was soll das sein? Keine Ahnung, das ist bei mir irgendwie oft so, dass ich dann denke, ich glaube, da würde bei mir einfach zu viel rausfallen und irgendwie zu viel Gutes würde mir dann entgehen.
Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich finde, so ein Klappentext muss bei mir Neugier erwecken und dieses Bedürfnis, es zu lesen. Weil wenn ich merke, dass der Klappentext mich schon langweilt, dann habe ich immer so das Gefühl, dass mir der Manga dann auch nicht zusagt. Und ich gehe halt einfach nach Cover vor, weil ich Manga Passion, also ich finde die Seite so großartig aufgebaut, aber ich gehe da ungefähr so vor, wie als wenn ich im Comicladen tatsächlich stöber. Da gucke ich halt auch und ich gucke mir halt immer nur das genau an, was mir halt auch ins Auge springt vom Cover her oder vom Buchrücken, je nachdem. Und so gehe ich auch beim Manga Passion vor und ich finde tatsächlich nicht, dass die Klappentexte nicht viel aussagen. Also teilweise ja, teilweise ist es so vage gehalten, aber ich merke halt bei mir, dass die Klappentexte mir ein Gefühl dafür geben, in welche Richtung dieser Manga gehen könnte und ob es mir gefällt. Deswegen ist für mich so der Klappentext so das letzte Ausschlagkriterium. Und es gibt halt tatsächlich auch viele Manga, wo ich den Klappentext sehr schnell vergesse, aber mir der Titel so im Gedächtnis bleibt oder das Cover. Und das ist halt einfach ein Zeichen dafür, dass mich da irgendwas so sehr angesprochen hat, dass ich halt das einfach nicht vergessen kann. Und für mich dann ein Zeichen, okay, gut, den musst du lesen.
Also wie gesagt, die Klappentexte, wie du sagst, da macht es auf jeden Fall Sinn, das wirklich als letztendliches Ausschlusskriterium zu sehen. Sollte ich wahrscheinlich eher auch machen, einfach ein bisschen mich mehr darauf fokussieren und sagen, okay, wenn dich der Klappentext nicht anspricht, dann spricht sich vielleicht wirklich nicht an. Was bei mir auch ist, dass ich sehr irgendwie auf den Preis achte. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Schaust du so auf den Preis und denkst du, so, okay, um Gottes Willen, da kostet jetzt ein Band, keine Ahnung, 18 Euro. Wäre das für dich ein Ausschlusskriterium letztendlich?
Ja, also ich gucke auch auf den Preis, weil ich habe halt auch nur ein monatliches Budget, was ich für Mangas ausgeben kann. Momentan bin ich da so ein bisschen am Testen durch den neuen Job, ob ich das Budget erhöhen kann oder nicht. Aber ja, ich gucke halt tatsächlich auch auf die Preise und frage mich halt auch, ob mir das wert ist. Gerade bei den Manwas, die ja in Vollfarbe sind, die kosten meistens 16 Euro. Und das ist halt schon eine Stange Geld. Und wenn ich dann so überlege, für 16 Euro könnte ich mir teilweise schon zwei Mangas kaufen. Und da ist man halt dann auch dreimal im Überlegen, ob ich diesen Manga wirklich lesen will oder nicht. Und wenn er mir neupreisig zu teuer ist, dann gucke ich auch ganz gerne, dass ich den vielleicht sage, ich muss den jetzt nicht sofort lesen, sondern ich warte da 1-2 Monate ab und gucke, ob ich den dann gebraucht bekomme. Da setze ich tatsächlich auch meine Prioritäten. Ich kaufe mir das neu, was ich jetzt unbedingt sofort lesen muss. Da bin ich sehr, sehr picky. Und ich überlege halt tatsächlich auch, welche Mangas vielleicht warten können, die ich mir im Laufe der nächsten Monate holen kann oder die ich halt tatsächlich auch einfach bei eBay Kleinanzeigen gebraucht mir hole. Das spart dann halt auch eine Menge Geld tatsächlich.
Das ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Also ich gucke, wie gesagt, auch auf den Preis, weil ich einfach denke, oftmals ist das, also lohnt sich dann überhaupt, das zu kaufen, weil wenn die Aufmachung dann teilweise irgendwie nichts Krasses ist, also wenn das Papier irgendwie nicht besser ist oder wenn da irgendwie ein mattes Papier, es gibt ja verschiedene Veredelungen und sowas, finde ich oftmals ganz schick, weil ich ja auch als Mediengestalterin arbeite, auch also digital und print, also ich habe auch mit Druckprodukten zu tun und ich finde es auch immer oft spannend irgendwie, wenn ich hier irgendwelche Veredelungen sehe. Dafür zahle ich dann auch mehr, aber wenn es dann irgendwie mehr kostet, aber es dann irgendwie gefühlt nicht anders aussieht wie der andere, dann denke ich mir dann halt auch so, ja, muss das jetzt sein? Ich finde auch teilweise Titel, die teilweise im Großformat rauskommen, wo ich mir so denke, ja, da bräuchte ich jetzt eigentlich gar kein Großformat. Also das ist, glaube ich, bei dem Office Affairs jetzt, ich glaube, der ist bei Egmont rausgekommen, ist ja im Großformat, dieser Girls Love. Und ich, bei mir hätte es der jetzt auch im kleinen Format getan. Also dann hätte ich es mir wahrscheinlich auch eher gekauft.
Da bin ich tatsächlich auch am Überlegen. Ich lese kein Girls Love, habe aber jetzt schon die ein oder andere positive Stimme dazu gelesen. Der stand halt tatsächlich auch nicht auf meiner Liste. Aber ich lasse, dadurch, dass ich so picky bin, habe ich immer noch Spielraum für ungeplante Neuheiten-Einkäufe oder generell ungeplante Manga-Einkäufe. Und da bin ich tatsächlich auch am Überlegen, ob ich mir den holen soll oder nicht. Aber wie du schon sagtest, es ist Großformat, es kostet halt mehr. Und es wäre mein erster Girls Love und ich glaube nicht, dass ich dann auch bereit bin, dieses Geld dafür auszugeben, weil ich einfach nicht weiß, ob dieses Genre mir gefällt. Da werde ich tatsächlich das auch nicht kaufen und wenn, vielleicht irgendwo gebraucht.
Und die Verlage, die machen das auch teilweise echt schlau, vor allem Altreverse, die machen ja solche Einstiegspreise, dass sie sagen, okay, bis zu dem Datum kostet er dann 5 Euro und ich muss sagen, ich falle drauf rein. Da bin ich ganz, ganz schlimm und ich, das ist halt eigentlich, denke ich mir so, brauchst du den Titel jetzt nicht sofort kaufen? Ich meine, es ist zwar billiger, aber ja, das ist bei mir bei Green Garden so gewesen. Da hat ja auch 5 Euro am Anfang gekostet. Oder Küstin Kater hat jetzt auch 5 Euro gekostet. Statt den 7 Euro. Und dann habe ich es halt einfach eingepackt, ohne wirklich drüber nachzudenken. Ja, es ist ja billiger. Kannst du ja mal einpacken. Es machen die Verlage schon echt klug letztendlich.
Ja, also wie gesagt, ich gucke hier erst auf Kurzbeschreibung und Titel und schreibe mir das dann auf. Und ich schreibe mir ja auch tatsächlich den Preis auf. Und wenn ich merke, dass meine Liste sehr lang wird, einfach weil es gibt halt auch einfach so Monate, wo mich sehr viel anspricht, dann gucke ich und rechne und überlege ganz genau. Aber ich versuche mich da nicht vom Preis leiten zu lassen, sondern wirklich vom Inhalt. Und ich stelle mir immer die Frage, musst du den Manga jetzt sofort lesen? Oder aber reicht es dir aus, wenn du den später lesen kannst? Und zum Beispiel beim Küstin Kater, der war damals auf meiner Liste, als er erschienen ist. Dann habe ich mir die Liste am Ende angeguckt und war dann so, im Vergleich zu den anderen Titeln ist der schwächste. Das heißt, den kaufst du dir erst, wenn du alles andere gekauft hast. Und ich habe den tatsächlich bis heute nicht gekauft. Und das, was ich so gehört habe, war es vielleicht auch ganz gut so.
Also ich mag Küstin Kater. Ich finde es echt eine süße Geschichte. Was bei mir auch oft der Fall ist, was ich echt ändern muss, dass ich letztendlich eine Reihe anfange, weil ich sie halt spannend finde. Das war jetzt bei mir bei Home Hero zum Beispiel so. Das ist jetzt eine Reihe, die mir gefällt, als Positivbeispiel. Aber es gibt halt auch Reihen, die lese ich. Und dann gucke ich mal irgendwie auf Incomplete Manga Guide, wie es auch heißt. Und dann steht da irgendwie 20 Bände plus. Und ich denke mir nur so, was habe ich da angefangen? So, oh Gottes Willen, anstatt schon im Vorhinein einfach zu gucken, wie viele Bände eine Reihe hat. Weil das ist bei mir halt wirklich so, wenn ich mir so denke, die hat schon so viele Bände. Das ist ja bei Colette jetzt zum Beispiel so gewesen. Ich habe es jetzt angefangen mit Band 1. Hat ja auch 5 Euro gekostet. Aber wieder das Beispiel, bin ich wieder drauf reingefallen. Habe es mir ausgetestet und dann habe ich geguckt, so über 20 Bände schon. Und ich denke mir nur so, nee. Also Das halte ich nicht durch so lang.
Oh ja, ich kenne das. Also ich habe hier zum Beispiel noch Attack on Titan stehen. Ich habe hier bis Band 23 da. Ich habe den ja damals auf Englisch gelesen, als immer ein neues Kapitel rauskam. Ich kenne die Reihe schon, will die aber hier unbedingt komplett stehen habe, weil das ist eine meiner Herzensreihen neben Haikyuu. Und da ist es halt so, dass ich da unbedingt weiter sammeln muss. Mir fehlen ja da noch 11 Bände. Und dann My Hero Academica, da habe ich ja schon gesagt, ich müsste mir mal Band 5 kaufen. Band 31 kommt raus. Das sind so lange Bände. Und ich habe jetzt für mich die Regel beschlossen, gerade was Shonen-Titel angeht. Die sind ja so lang, dass ich erst eine neue Shonen-Reihe anfange, wenn ich Attack on Titan oder My Hero Academica vollständig habe. Und die nächste Shonen-Reihe steht tatsächlich schon fest und das wird dann Tokyo Revengers.
Ja, das habe ich ja auch angefangen. Tokyo Revengers sind ja auch schon, ich weiß nicht, über 20 Bände, glaube ich.
Ja.
Also da haben wir dann auch einiges für uns dann letztendlich. Und was ich noch sagen wollte zu My Hero Academia, ich habe das jetzt gekauft. Ich habe mir das jetzt gebraucht gekauft von 1 bis 31. Das ist noch nicht verschickt worden, aber ich wollte jetzt doch anfangen. Ich fand den Anime damals, die erste Staffel habe ich gesehen, fand ich echt cool und da freue ich mich jetzt drauf. Das ist jetzt so die nächste Shonen-Reihe, die ich mir dann durchlesen werde.
Ich kann dir sagen, es wird so gut. Also im Vergleich, so im Nachhinein, ich bin da auch relativ auf den aktuellen Stand, weil ich solche langen Shonen-Reihen tatsächlich irgendwann anfange, auf Englisch zu lesen, auf den aktuellen Stand. Also ich kenne auch schon Tokyo Revengers, aber My Hero Academica wird so gut. Es hat zwischendurch immer ein paar Arcs, die ich ziemlich schwach finde, weil da irgendwie jetzt nicht so wirklich viel passiert, aber es wird immer besser. Also da wird nach und nach eine Welt aufgebaut und mein Lieblingsarc, da ist man jetzt gerade aktuell mit Band 31, 30. Der ist richtig, richtig gut und besonders mein Lieblingscharakter und seine Story hat mir so das Herz zerbrochen und es mir so angetan und ich bin so gespannt, was du dazu findest. Ich kann dir nur den Tipp geben, wenn mein schwächerer Arc kommt, brich es nicht ab. Halte durch, danach folgt immer wieder ein richtig guter Arc.
Gut zu wissen. Werde ich durchhalten. Ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es mir dann so gefällt. Dann habe ich mir noch notiert, Thema Leseproben. Ich bin ja eine Person, die gar keine Leseproben liest. Also irgendwie, die werden dann immer mitgeschickt bei irgendwelchen Einkäufen, teilweise bei den Comicläden, weil die das dann dazulegen. Da gibt es ja diese Printfassungen von. Es gibt es aber natürlich auch digital. Aber ich bin eine Person. Ich nehme es jetzt immer zweimal mit, aber ich lese nicht durch.
Same. Ich bin genauso eine Person. Und ich hatte jetzt auch schon den Fall, als ich bei Ultraverse bestellt hatte, habe ich die Leseprobe zur Honor-Off bekommen. Und ich fand, das klang interessant. Lies du mal rein, weil ich war extrem neugierig. Ich lese diese Leseprobe, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Und wer meinen Instagram-Kanal verfolgt, weiß, dass Honor-Off zu meinem Lieblingsmanga zählt. Und damals, nach dieser Leseprobe, ich habe eine Instagram-Story gemacht und habe gesagt, schade, klingt toll, aber nach dieser Leseprobe werde ich mir das nicht kaufen. Und da hat zum Glück Anne von Bound mir eine Nachricht geschrieben, sie so, doch, Liz, du musst das tun, das ist so gut, bitte, bitte lies es. Und ich dachte mir so, okay, gut, wenn Anne von Bound, das ist ja auch wirklich ein richtig toller Manga. Ich freue mich jetzt auch, dass endlich der zweite Band rauskommt. Das sagt, musst du diesem Manga eine Chance geben. Und ich bin so dankbar, dass ich das wirklich gemacht habe, denn sonst hätte ich diese wunderschöne Reihe nie angefangen. Nur wegen dieser Leseprobe. Und ja, ich weiß nicht, Leseproben verfälschen irgendwie immer bei mir das Bild von Mangas. Und ich nehme sie zweimal mit, will sie lesen, aber am Ende schmeiße ich sie halt weg, weil ich sie nie anfange.
Ja, ich finde auch, also es kann einen guten Einblick geben, finde ich, aber oftmals, man nimmt sich ja irgendwie auch ein Stück weit die Überraschung. Also dann fällt einem, also es ist ja meistens, entweder ist es zu kurz, dass du dann einfach dir überhaupt gar keinen Einblick machen kannst, oder du hast dann halt irgendwie schon einen Teil vom ersten Kapitel, wenn der Band dann sowieso schon so kurz ist, ja dann schon gelesen. Muss man halt dann immer abwägen, ob es für einen eben dann passt oder eben nicht. Die Lazy hat auf Twitter geschrieben, dass sie oftmals da gar nicht schlau draus wird und dass manche Stories eben ja auch Raum und Zeit brauchen, um sich zu entwickeln und dass du dann halt nach diesem kleinen Kapitel oder Einblick eben noch gar nicht richtig entscheiden kannst, ob du die Reihe dann überhaupt, ja, letztendlich überhaupt magst oder nicht, wie du schon sagtest.
Ja, genau. Also ich hatte ja Honor Officer das beste Beispiel dafür. Wofür ich allerdings Leseproben gut finde, ist, um zu sehen, wie der Zeichenstil ist. Weil ich entscheide auch manchmal, ob ich mir einen Manga kaufe oder nicht, über den Zeichenstil. Und da ist so eine Leseprobe gut, weil dann gucke ich mir die Bilder an und sage ja, nein und dann wird der Manga gekauft oder nicht. Aber ich muss auch Lazy zustimmen, dass gerade mit der Story, manche Storys brauchen halt deren Weltenaufbau und alles, um halt den richtigen Pfad zu geben. Und so eine Leseprobe gibt nur so einen winzigen Einblick und du kannst gar nicht beurteilen, wie dieser Manga ist anhand dieser Leseprobe.
Auf Instagram und auf Twitter habe ich nämlich eine Umfrage gemacht, eine kleine, und habe eben gefragt, wie die Leute eben zu den Leseproben stehen. Also die erste Auswahlmöglichkeit war, ob sie immer Leseproben lesen, ob sie manchmal Leseprobe lesen oder selten oder eben nie. Und auf Instagram und Twitter war es bei immer und manchmal exakt gleich, also bei immer 6%, bei manchmal waren es 46% und bei selten und nie war es umgedreht. Also richtig witzig. Da war es bei selten einmal bei Insta 34%, bei Twitter eben 17% und dann letztendlich eben umgedreht. Und das fand ich halt so spannend zu sehen, dass es gibt wirklich 6%, die immer die Leseprobe lesen. Das finde ich total spannend, weil wirklich, wie gesagt, ich bin wirklich ein Mensch, ich weiß nicht, ich kann es glaube ich an der Hand abzählen, wie viele Leseproben ich gelesen habe. Also wirklich gelesen. Also wie gesagt, den Zeichenstil finde ich auch eine gute Möglichkeit, aber dass ich wirklich mich hingesetzt habe und es komplett durchgelesen habe, kann ich an der Hand abzählen.
Ich weiß nicht, ich finde mir auch, dafür ist meine Zeit zu schade, so eine Leseprobe zu lesen, so eine halbe Geschichte oder noch nicht mal eine halbe Geschichte. Wenn ich in der Zeit auch einen meiner Mangas lesen kann, die hier eh ungelesen herumliegen. Und da habe ich wesentlich mehr davon als von so einer dämlichen Leseprobe tatsächlich.
Genau, dann habe ich auf Instagram einen Kommentar von Daniel Eichinger. Ich lese es mal vor. Ich entscheide mich hauptsächlich für Mangas, die mir vom Zeichenstil her gefallen. Story ist mir nicht so wichtig, aber beim Artwork geht mir meist das Herz auf, weil man sieht, wie viel Liebe der die Mangaka da reinsteckt. Natürlich ist mir die Story aber auch wichtig. Deswegen gibt es bei mir auch schon mal random Coverkäufe, schaue kurz online in die Leseproben rein oder blättle in die ersten Seiten rein, wenn ich im Comicbuchladen bin. Das klappt so ziemlich gut für mich, aber ich denke, mein Kaufverhalten ist eher nicht die Norm.
Ich finde es schwierig, nur auf den Artstil tatsächlich zu gucken. Bei mir ist persönlich die Story auch wichtig, weil die Story trägt ja dazu bei, ob mich eine Geschichte fesselt oder nicht. Und wenn es mir nur um das Artwork geht, kaufe ich mir tatsächlich ein Artbook von einer Mangaka, wo ich das Artwork liebe. Aber finde ich sehr interessant, dass es tatsächlich auch Leute gibt, die nur über das Artwork sagen, Hot oder Flop.
Ja, ja. Also ich glaube, bei ihm ist es so, ich glaube, er ist ein Zeichner und ich glaube, da ist es so, da achtest du, glaube ich, immer ein Stück weit mehr so irgendwie auf den Zeichenstil, um Inspiration vielleicht zu bekommen, wie andere Leute zeichnen und sowas. Ich finde es, wie gesagt, auch spannend, weil ich gucke halt, wie gesagt, ja auch in Leseproben rein für den Zeichenstil und sowas. Aber bei mir ist wirklich, der Zeichenstil kann so schön sein, wie er will, aber wenn mich die Story oder die Charaktere nicht packen, dann fliegt's.
Ja. Bei mir auch. Also egal wie schön der Zeichenstil ist, wenn die Geschichte mich nicht packt, dann darf es auch wieder raus aus meinem Bücherregal.
Dann hat Seitenoper auf Instagram einen Kommentar verfasst. Ich hasse es, dass dank Social Media schon im Frühjahr der Hype gestartet wird für das Ende des Jahres, was Lizenzen angeht. Gefühlt geht alles nur darum, möglichst viel möglichst neu am Start zu haben und ja nichts zu verpassen. Ich halte mich inzwischen komplett aus Novitäten raus und laufe nach Gusto. Worauf habe ich Lust? Was will ich weiterlesen? Was fixt mich an? Ganz intuitiv. Ohne künstlichen Hype, der von Verlagen und der Community gepusht wird. Ich lese, was ich will und nicht, was der Markt mir vorsetzt. Zumindest versuche ich das. Finde ich auch total spannend. Also, so den Kommentar. Das stimmt schon mit dem Hype und was so die Community gerade so, ja, was in aller Munde ist. Es war ja vor allem jetzt Tokyo Revengers, weshalb ich es ja auch nicht anfangen wollte am Anfang. Weil jeder hat drüber geredet. Also, oh, es ist so großartig und der Anime und das muss man gelesen haben. Und dann war ich so, ah, ich kaufe es mir mal. Aber es lag Ewigkeit nach meinem Stapel, weil oftmals ist es ja so, es wird gehypt und dann liest du es, dann ist es zwar nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht überragend.
Ich muss ja sagen, ich habe Tokyo Revengers vor dem Hype gehypt und bei mir ist der Hype gerade so abgeflaut, als auf Instagram dieser ganze Tokyo Revengers Hype kam. Und ich saß da so und dachte mir so, ja, in meiner Twitter-Bubble haben wir schon Monate tatsächlich irgendwie, das wurde ja im Frühling angekündigt und wir haben schon Ende Sommer des letzten Jahres, Anfang Herbst diese Serie und generell alles darüber gehypt. Finde ich auch eine unfassbare gute Reihe. Ich finde auch, die Reihe hat den Hype tatsächlich verdient. Aber ich muss auch Seitenoper zustimmen, dass viele Titel schon ein halbes Jahr vorher gehypt werden. Man merkt halt immer so, wann kommen die ganzen Verlagsvorschauen und dann hypen das alle eine Woche lang und ich finde, sobald eine Verlagsvorschau online geht, werden alle Neuheiten in diesem Monat komplett vergessen und ich finde halt, es ist auch schade, dass ältere Reihen da so gut wie keine Beachtung geschenkt wird. Man merkt es halt auch auf Instagram, wenn man nicht gerade einen neuen Manga in die Kamera hält, findet der Algorithmus das total doof, die Leute, die kommentieren auch weniger und das finde ich halt schade, weil gerade auch ältere Reihen haben ihre Stärken und man sollte auch ältere Reihen besprechen und nicht nur die Neuheiten. Aber ich glaube, da müssen wir uns alle selbst an die eigene Nase fassen. Einmal zu sagen, man kauft in einem Monat nicht nur Neuheiten und zum anderen auch, dass man wirklich aktiv auf Instagram, Twitter oder wo auch sonst immer ja, in Austausch geht über ältere Reihen. Beiträge und alles nicht nur liked und dann ignoriert, sondern da auch wirklich kommentiert und ja, nicht nur immer über das Neue spricht, so wie es zurzeit der Fall ist.
Sehe ich auch so. Also ich finde vor allem, es gibt so viele Titel, über die man halt reden sollte, weil sie so richtig untergehen. Und dann sind es immer dieselben Sachen, immer dieselben Neuheiten, die gezeigt werden. Und dann zum Beispiel Exit Town oder sowas. Ich bin echt froh, dass du den jetzt genannt hast, weil es ist mir wieder komplett aus dem Kopf geflogen. Ich meine, ich habe ihn die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen gesucht und sowas und dann waren es aber die ganze Zeit irgendwie andere Titel die ganze Zeit in aller Munde und dann ist es mir wieder aus meinem Gedächtnis rausgeflogen. Und ich finde, wenn man sowas häufiger irgendwie anspricht, irgendeinen Post macht, dann kommt es wieder, dann macht es wieder Klick und dann habe ich das wieder im Kopf und dann kann ich wieder danach suchen.
Ja, also ich finde es halt auch immer ein bisschen schade, dass es nur noch teilweise gefühlt um Neuheiten geht. Und dann ist halt, ich habe auch oftmals auf Instagram das Gefühl, dass es darum geht, wer als erstes diese Neuheit zu Hause hat, es gelesen hat und in die Kamera hält. So nach dem Motto, hier, guckt her, ich bin die Erste, die das und das gelesen hat. Ich fand das bei Jealous Lucy ganz, ganz schlimm. Das erschien ja erst am 10. offiziell, aber einige hatten das ja schon Ende April. Und da wurde es sofort in die Kamera gehalten und gesagt, hey, hey, guck mal, ich habe schon Jealous Lucy. Und das hat mich extrem wütend gemacht, weil ich mir ein bisschen vorkam wie bei so einem imaginären Schwanzvergleich. Welcher Comicshop in der Nähe hat das schon? Wer konnte das schon kaufen? Und ja, das hatte für mich auch teilweise nichts mehr mit Vorfreude oder mit Freude auf diesem Band zu tun, was ich da so gesehen habe. Auch auf TikTok ist mir das sauer aufgestoßen, auf Instagram. Also das war echt richtig krass, wo ich mir dann so gedacht habe, okay, gut, biegt jetzt vielleicht die Manga-Bubble in die Richtung ab, die mich an Bookstagram tatsächlich gestört hat.
Also kann ich verstehen, also Jealousy habe ich zwar auch gekauft, aber eben erst ein bisschen später, also bei mir kam es auch später an und ich habe ihn auch nicht direkt gelesen. Ehrlich gesagt will ich das nochmal rereaden, weil ich möchte es einfach nochmal von vorne haben und dann, ja, das ist halt Scarlett Berico, die finde ich echt toll. Dementsprechend will ich das dann auch genießen und ich hoffe, ich werde nicht gespoilert, weil sonst werde ich auch so.
Ja, ich wurde so ein bisschen gespoilert, aber egal, wir machen Spoiler normalerweise nichts aus, nur das, mich hat es halt so geärgert, weil das war so ein Band, worauf ich mich gefreut habe, wo ich so gedacht habe, okay, gut, du kaufst dir den direkt an Erscheinungstag, liest ihn relativ schnell, damit dir das halt nicht passiert, weil ich wollte halt so komplett unvorbereitet aufs Ende gehen, ist mir leider nicht gelungen, war ein bisschen unglücklich, aber ich meine, mein Gott, gibt's Schlimmeres.
Dann hat der Anime-Podcast hat uns eine Sprachnachricht zukommen lassen.
Hallihallo. Also bei mir ist es so, dass ich mich bei Neuerscheinungen nicht so im Vorfeld informiere, außer es sind so meine Lieblingsgeschichten. Beispielsweise ist von Yu-Gi-Oh! Bei Carlsen sind die 3-in-1 Bände erschienen. Ich habe das als Kind gesammelt und ich sammle die wieder. Wenn da ein neuer Band kommt, dann hole ich das sofort. Dragon Ball 3-in-1 habe ich aufgeholt. Naruto, so die üblichen Verdächtigen. Und bei Neuerscheinungen, da bin ich dann eher spontan random in der Buchhandlung. Wenn ich irgendwo was blätter und es gefällt mir, dann hole ich es mir. Habe ich damals beispielsweise bei Doro e Doro gemacht.
Also wie er sagte, er geht random in den Buchladen und pickt sich dann das raus, was ihn anspricht, finde ich sehr spannend, weil ich bin halt gar nicht so. Da hast du ja so viele Manga und dann gehe ich da wahrscheinlich mit, keine Ahnung, 200 € weniger dann aus diesem Laden raus. Deswegen mache ich meine Liste und dann kaufe ich nur das, was draufsteht. Sonst eskaliert es bei mir.
Ich liebe es ja tatsächlich, in Manga-Läden, Comic-Shops, Buchhandlungen zu stöbern. Das mache ich auch ab und zu mal sehr, sehr gerne. Deswegen finde ich seine Einstellung super gut. Und genauso sollte es ja eigentlich sein. Du sollst ja das kaufen, worauf du gerade Lust hast. Und ich glaube, wenn man halt wirklich in einen Comic-Shop oder Buchladen geht und da einfach so stöbert und genau das mitnimmt, was man gerade lesen will, das sind die besten Einkäufe. Jedenfalls ist es bei mir so. Und das ist auch der Grund, warum ich meine Liste an Neuerscheinungen, die ich unbedingt haben will, so klein wie möglich halte. Denn immer, wenn ich in einen Comic-Shop oder in einen Buchladen gehe, sehe ich noch was anderes, was ich ganz gerne lesen will. Und ich will einfach dieses Stöbern beibehalten.
Ja, das ist halt so schön. Das macht ja auch richtig Spaß. Also ich mache es auch gerne, aber bei mir eskaliert es immer. Deswegen habe ich mich da mal zügeln müssen mit diesen Listen. Und es hat für mich besser geklappt, aber es macht schon echt Spaß. Das habe ich manchmal gemacht, dass ich mich wirklich hingesetzt habe. Bei der Sammelecke gibt es ja gefühlt alles. Und habe ich mich immer hingesetzt, wirklich hingesetzt, habe mich dann wirklich 2 Stunden dahingesetzt und habe mir die ganzen Klappentexte durchgelesen und dann aufgeschrieben, was mich alles interessiert, weil da sind ja so alte Reihen auch teilweise. Ach, das ist echt, das macht schon Spaß, aber es ist halt auch, die Zeit vergeht.
Ja, man muss definitiv da sein Budget kennen und auch die Zeit und dann auch irgendwann zu sich selbst sagen, okay, gut, stopp jetzt. Du hast was, reicht. Und dann wirklich schnurstracks den Laden verlassen.
Dann hat der Kuro auf Twitter geschrieben, ich habe mich dazu entschieden, wenige Neuerscheinungen gleich zu kaufen. Daher kommt es bei mir auf die Länge an, ob es in Japan schon abgeschlossen ist und ob mich Mangerei XY allgemein auch interessiert. Also ähnliche Vorgehensweise wie einige hier auch. Also mit dem abgeschlossen finde ich eigentlich echt eine gute Taktik. Sollte ich vielleicht auch eher fahren, dann fange ich nicht so die ganze Zeit rein an, die irgendwie 20 Bände haben und noch laufen, wo du dann denkst, um Gottes Willen, wären das jetzt über 30 Bände. Das ist, denke ich mal, eine gute Taktik, die man fahren kann.
Oh ja, ich denke mal, das ist auch wirklich eine gute Taktik, weil ich merke halt selbst bei mir, zum Beispiel One Piece oder Detektiv Conan, die haben ja irgendwie so an die 100 Bände oder über 100 Bände inzwischen beide schon, wo ich dann auch so sage, okay, gut, das fange ich nicht an, das wird mir einfach zu teuer und auch zu lang. Ja, deswegen auf die Länge der Reihen zu achten, ist wirklich eine sehr, sehr gute Idee und ich glaube, das werde ich versuchen, mal in Zukunft mit einfließen zu lassen bei meiner Kaufentscheidung.
Genau, was ich jetzt auch noch, was mir gerade so eingefallen ist, man könnte ja auch eigentlich einfach nicht direkt die Neuheiten kaufen, sondern einfach ein bisschen warten, bis sie dann auf dem Gebrauchtmarkt sind, für ein bisschen weniger Geld, weil es wird dann ja teilweise angeboten. Zum Beispiel bei mir ist es ja jetzt, ich habe jetzt Elena, die Prinzessin der Bücher zum Beispiel, neu gekauft und mir hat es nicht gefallen und jetzt stelle ich es halt für 3,50 € und Versand rein. Sparst jetzt nicht extremst viel, aber du sparst was. Und das, ich denke, wenn du das mit mehreren Reihen machst, dann kannst du vielleicht auch den Versand sparen und dann letztendlich kommst du vielleicht auch besser hin. Aber man muss dann halt bedenken, man kann es halt nicht sofort lesen. Aber das ist ja eigentlich auch kein Problem, denke ich, wenn man noch viele ungelesene Manga hat.
Nee, also wie gesagt, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass man Neuheiten vielleicht nicht sofort liest. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass zurzeit die Manga-Bubble da in diese Richtung geht, wie ich schon sagte, dass die da anfangen, so imaginäre Schwanzvergleiche zu machen. Wer liest welche Neuheit als erstes? Wer hat sie als erstes? Und darum geht es ja eigentlich nicht. Es geht ja um den Inhalt und man kann auch über ältere Reihen reden. Und warum muss ich jetzt sofort eine Neuheit lesen? Und deswegen, also es ist ja nichts Schlimmes daran, abzuwarten und auf dem Gebrauchtmarkt zu gucken, weil ganz ehrlich, nicht jeder hat das Geld, die ganze Neuheiten wirklich im Laden zu kaufen. Nicht jeder will vielleicht auch sofort die Neuheiten kaufen, weil man will ja auch vielleicht abwarten und es gibt viele Neuheiten, wo ich mir so denke, so ja, könnte dir gefallen, könnte dir nicht gefallen und da helfen mir einfach die Rezensionen von anderen und angebraucht ist ja nichts Schlimmes daran und wie gesagt, man spart dann ein paar Euro und wenn man sich dann das hochrechnet, wenn man alles nur noch gebraucht kaufen würde, würde man für das Geld, was man halt jetzt im Laden lässt, für neue Mangas, könnte man sich viel, viel mehr Mangas kaufen.
Das sehe ich auch so, dass man einfach auch mal abwartet und sich vielleicht dann irgendwo günstiger den Manga dann kauft. Sei es, keine Ahnung, auf Instagram, wenn es jemand anbietet. Also meine Freundin macht es zum Beispiel so, sie hat so eine Stammverkäuferin auf Facebook. die Manga wirklich nur kauft, sie liest und dann wieder verkauft. Also die behält es gar nicht. Und sie bietet es ihr immer als erstes an, weil es dann halt teilweise wirklich die neuesten Bände sind. Und dann kann sie da halt schon 1, 2 Euro sparen. Und das ist halt mega, weil sie ist halt jetzt schon Stammkundin und kriegt immer so als erstes geschickt, was jetzt wieder verkauft wird. Das ist halt einfach mega. Also ich würde es auch cool finden.
Ja, also ich finde es halt auch mega. Und wie gesagt, ich gucke auch regelmäßig bei eBay Kleinanzeigen. Zum Beispiel halt auch bei Attack on Titan habe ich mir viele Bände gebraucht gekauft. Ich muss mal jetzt gucken, wie der Markt aussieht, denn irgendwann war ich an einem Stand angekommen, wo die gebrauchten Mangas bei Attack on Titan für den Neupreis angeboten werden. Da war ich dann so, okay, gut, dann brauchst du dir auch nicht einen gebrauchten Manga zu kaufen, wenn du da nichts sparen kannst. Jetzt ist ja schon eine Weile vergangen. Vielleicht bekomme ich die Folgebände jetzt auch mal wieder günstiger. Weil es geht halt auch irgendwann echt ins Geld, wenn du so eine 34-Plus-Reihe hast, die du dir komplett neu kaufst. Also das muss man sich ja mal ausrechnen, was ich da neupreisig für eine Reihe bezahle. Und dann lohnt es sich halt echt einfach mal auf den Gebrauchtmarkt zu schauen. Und wie gesagt, nur weil es gerade neu rausgekommen ist, muss ich das ja nicht sofort lesen. Ich habe eher so das Gefühl, dass die Gesellschaft und gerade Manga-Kram da anfängt, so Druck auszuüben, was ich sehr, sehr schade finde tatsächlich.
Ja, das ist wirklich sehr schade. Die Luinchen hat auf Twitter kommentiert, das ist ganz unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel im Laden bin und ein Cover entdecke, das mir gefällt, schaue ich, ob die Story was für mich ist. Bei Boys Love zum Beispiel achte ich mittlerweile recht oft darauf, ob es eine Reihe ist, die bekommt dann eine höhere Aufmerksamkeit, also wenn es dann halt eine Boys Love-Reihe ist. Oft hilft mir Twitter, mich mit Titeln genau auseinanderzusetzen. Selten schaue ich beim Verlag direkt, welche Neuheiten angekündigt sind, denn auch da reicht mir oft Info über Twitter. Heißt, wenn Verlag hier etwas weniger aktiv ist, schaue ich da auch nicht nach. Deswegen lese ich sehr gerne die Meinungen von den Menschen hier und frage bei Interesse auch einfach nach. Bin da wohl eher gemütlich und wenn ich nur kurz was aufgeschnappt habe, frage ich gewisse Menschen, die voll in der Zone sind. Finde ich echt spannend, wie du schon sagtest, dass man einfach abwartet auf gewisse Meinungen. Du hast ja auch gesagt, dass du gewisse Leute hast, auf dessen Meinung du auch setzen kannst, dass du weißt, dass es wirklich die ehrliche Meinung ist. Finde ich spannend. Ich habe auch, wie gesagt, so meine kleine Bubble, auf die ich halt hören kann. Da weiß ich dann, dass es halt wirklich deren Meinung ist, dass die sich kritisch mit einem Werk auseinandersetzen und nicht alles nur in den Himmel loben. Das haben wir auch das Thema Rezensionen.
Ja, Rezension. Also es gibt Rezensionen auf Manga-Kram. Bitte nicht falsch verstehen, aber da habe ich das Gefühl, dass diese Leute einen bestimmten Verlag einfach nur in den Arsch kriechen wollen. Also es gibt einfach so Leute, auf deren Rezension ich einfach nicht setzen kann, weil die durchweg immer positiv ist. Oder aber ich sehe, dass der Titel aus einem bestimmten Verlag ist und dann weiß ich direkt, dass diese Rezension positiv ist. Und das ist halt dann einfach nicht glaubwürdig, weil ich selbst in meinen Lieblingsverlagen immer mal wieder Fehlgriffe habe. Kommt vielleicht seltener vor, aber es ist nun mal so, man kann nicht alles mögen und ich will auch gar nicht alles mögen. Also das wäre ja super langweilig und man muss echt anfangen, dort auszusortieren und zu gucken, welcher Manga-Krammer schreibt wirklich ehrliche Rezensionen, wer ist ehrlich, wer sagt auch wirklich, hat mir nicht gefallen. Gerade bei Rezi-Exemplare ist, ich finde, es gibt zwei Arten von Bloggern da. Es gibt Leute bei Rezensionsexemplaren, die wirklich ihre ehrliche Meinung schreiben, es auch sagen, wenn sie was total kacke finden. Und dann gibt es so Leute, wo du dann halt Rezensionsexemplar siehst und weißt, es ist nur positiv, weil sie halt sich vielleicht nicht trauen, was Schlechtes zu sagen oder es gar nicht wollen, weil sie es ja als eine Ehre oder was weiß ich wie empfinden, das Rezensionsexemplar bekommen zu haben. Da muss man halt immer individuell entscheiden. Ich finde Rezensionsexemplare nicht schlecht. Ich gönne es jedem, der ein Rezi-Exemplar wirklich bekommt. Aber ich finde, man sollte halt wirklich ehrlich sein und die Rezi-Exemplare nicht anders handhaben wie normale Mangas, die man sich selbst gekauft habe. Ich selbst fordere zurzeit keine Rezi-Exemplare an. Ich habe bei Hayabusa mal dieses My Generalist Boyfriend Paket bekommen und Tense. Und da habe ich das wirklich komplett ehrlich bewertet. Ich war ja von My Generalist Boyfriend tatsächlich eher enttäuscht, weil was ganz anderes versprochen wurde, als man dann bekommen hat. Tense ist ein Lebenshighlight von mir und das habe ich dann halt auch direkt so in die Rezension geschrieben. Und auf solche Blogger bin ich auf der Suche danach. Die ist genauso wie bei ich mache, gibt es einige, aber man muss da halt auch wirklich echt selektieren.
Das sehe ich auch so. Also ich habe ja früher auch Rezensionsexemplare erhalten, habe mich jetzt ja dagegen entschieden, könnte ich ja vielleicht auch mal in einem anderen Podcast dann nochmal drauf eingehen, falls es jemand interessiert. Ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt mit der Sache. Ich habe zwar immer meine persönliche Meinung gesagt, was auch bei manchen vielleicht auch nicht so positiv aufgenommen worden ist, weil es wurde oft kritisiert, dass ich zu kritisch mit dem Manga mich auseinandersetze, wenn mir was nicht gefällt. Aber da bin ich halt einfach drüber gestanden, weil wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich das halt. Einfach kein Werk ist perfekt. Auch in Demon Slayer bei mir, obwohl ich Demon Slayer und Haikyuu liebe zum Beispiel, gibt immer Punkte, die vielleicht besser hätten sein können, aus meiner persönlichen Sicht. Und dementsprechend muss man da halt, wie gesagt, differenzieren bei den Rezensionen, dass man sich halt auf gewisse Blogger beschränkt, dass man weiß, okay, die Person hat einen ähnlichen Geschmack wie ich und die gibt auch ihre ehrliche Meinung wieder. Ich hatte ja auch auf Instagram ganz, ganz schnell noch gefragt, ob die Personen noch Vertrauen in Rezensionen haben. Also bei ja, ich lese sie gerne, waren es 42%. Also schon relativ viele. Bei nein, ich lese sie nicht, waren es 14% und eine neutrale Meinung dazu waren es 44%. Das hat mich teilweise überrascht, weil ich hätte irgendwie gedacht, dass das deutlich mehr sind, die es jetzt nicht lesen, weil ich es irgendwie oft mitbekomme, dass Leute sagen, ja, sie können denen halt einfach nicht mehr vertrauen, weil sie dann denken, okay, da wird halt wirklich alles, wie du sagtest, beschönigt, dass man noch weiteres Rezi-Exemplar bekommt oder weil sie sich eben nicht trauen, die persönliche Meinung zu sagen, weil sie dann Angst haben, irgendjemand damit zu verärgern.
Ja, finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schade, dass die Community so über Rezensionsexemplare denkt und auch über die Rezension, weil es zeigt ja, dass da ja anscheinend in dieser Community ein Problem vorherrscht und dass ja irgendwas dran sein muss. Und ich finde es halt in dem Sinne schade, weil Rezensionen können ja auch einfach mal die Kaufentscheidung abnehmen. Ich hatte schon oft, dass ich bei Sachen überlegt habe, mir die zu kaufen und letztendlich dann froh drüber war, dass ich die Rezension ja abgewartet habe, weil es einfach nicht meins ist. Und das wurde halt aus den Rezensionen deutlich. Und ja, es ist halt schade, wenn es halt da so großes Misstrauen herrscht, dass die Leute sagen, ja, ich kann denen gar nicht trauen.
Ja, finde ich auch sehr schade. Jetzt meine Frage an dich. Was muss denn für dich eine Rezension enthalten? Also, dass du sagst, ja, damit bist du jetzt zufrieden oder würdest du jetzt sagen, wurde gut gemacht?
Ja, also ich finde, man sollte gucken, dass man vielleicht das spoilerfrei gestaltet, also dass man da nicht konkret eine Handlung spoilert und wenn, dass man das halt deutlich kennzeichnet. Ich finde, es eine gute Rezension macht halt aus, dass sie halt ein bisschen was über das Storytelling sagt, über die Protagonistin, wie sie auf einen gewirkt haben und über das Artwork. Das sind so die drei Hauptpunkte, die halt in der Rezension wirklich angesprochen werden sollten. Es sei denn, es ist bekannt, dass der Blogger die Mangaka liebt wegen dem Zeichenstil, dann ist es mir klar, dass der Zeichenstil dort auch großartig ist. Aber ich finde halt so, es sollte halt so einen Rundumblick geben auf alle Aspekte des Mangas. Und ich finde, man sollte halt auch die Begeisterung für den Manga merken, wenn man wirklich begeistert ist, aber auch den Frust, wenn es überhaupt nicht gefallen hat. Ich finde teilweise so Rezensionen, wo ein Manga wirklich, ich sag jetzt einfach mal, zerfetzt wird, viel, viel authentischer als manch andere neutrale Rezension oder eine Rezension, die versucht, das, was man schlecht fand, noch in den lieben Mantel zu hüllen. Ja, nee, dann habe ich lieber eine Rezension, die wirklich eiskalt sagt, mir hat das überhaupt gar nicht gefallen, war ein Griff ins Klo. Es sollte halt wirklich für mich die Wirkung haben, dass da wirklich alle Gefühle, die man beim Lesen hatte, auch transportiert werden.
Das hast du auf jeden Fall echt gut zusammengefasst. Ich habe auch noch, wie gesagt, nochmal auf Twitter und auf Instagram gefragt und da kam eigentlich auch dasselbe raus. Also viele fordern halt auch eine kritische Auseinandersetzung, also dass man die positiven und negativen Eindrücke, wie du sagtest, einfach das Komplettpaket dann eben aufschreibt, dass man vor allem sehr ehrlich ist und eben nicht nur alles super aufzeigt, weil die meisten Rezensionen sonst halt einfach nicht so glaubhaft sind, wie du schon sagtest, dass man halt auch Grundinfos zur Reihe bekommt und dass man halt auch eine Argumentation hat, wie die Meinung überhaupt dann letztendlich zustande kommt. Finde ich auch immer wichtig, dass man halt auch weiß, okay, nicht nur der Manga hat mir nicht gefallen, Punkt, sondern dass du halt auch rauslesen kannst, ja warum, was ist der Grund dafür?
Oh ja, also auf jeden Fall auch eine Argumentation. Zum Beispiel sagen, ja, der Manga oder war scheiße, weil die Protagonistin völlig hirnrissige Ideen hatten und die dann umgesetzt haben, ist halt für mich eine Argumentation, die halt reicht, man muss ja nicht ins Detail gehen.
Hi Mel, ich schicke dir diese Sprachnachricht so als Beitrag für die neue Podcast-Folge über Neuerscheinungen. Und dazu wollte ich gerne die Fragen beantworten, die du auf deinen Instagram-Post gepackt hast. Und ja, deine erste Frage war ja, nach welchen Kriterien ich mir Neuerscheinungen zulege. Und da ist es ja so, ich bin ja Schüler und habe kein festes Einkommen. Deshalb kann ich mir leider nicht alles holen, was mich ansatzweise interessiert. Deshalb suche ich mir immer nur so die Highlights raus. Beispielsweise, wenn meine Lieblingstitel auf Deutsch erscheinen. Wenn jetzt beispielsweise Darling in the Franxx oder Trinity Seven oder Sangatsu no Line auf Deutsch erscheinen würde, dann würde ich die mir natürlich sofort holen, weil ich mir die auch so sehr auf Deutsch gewünscht habe und auch Darling in the Franxx, weil das eben mein Lieblingsanime ist. Dann gucke ich mir auch noch zum Beispiel den Mangaka an, wenn es beispielsweise ein Lieblingsmangaka von mir ist oder auch hier im deutschen Raum, wenn es jetzt Susanne Josh Kuhn oder Horrorkissen wäre, dann würde ich die mir auch sofort holen, weil ich die halt auch unterstützen würde. Oder ich gucke auch meistens danach, ob ich die Serie bereits gelesen habe, online beispielsweise. Ich habe mir jetzt auch Neck mich nicht Nagatoro sofort geholt, weil ich ja den Manga bis zum aktuellen japanischen Stand gelesen habe.
Also tatsächlich kann ich ihn da sehr, sehr gut verstehen. Gerade als Schüler hast du halt nicht so viel Geld und ich habe es ja auch schon vorhin angesprochen. Wenn man halt nicht so viel Geld hat, hat man nur ein bestimmtes Budget und da muss man echt auch sortieren und ich finde seine Vorgehensweise echt gut, weil er halt so wirklich nur das kauft, was ihm gefällt und perfekte Vorgehensweise.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch sehr interessant, dass er angesprochen hat, dass er zum Beispiel bei deutschen Mangaka, also wie zum Beispiel Susanne Koskun, dass er da eben dann sofort das kauft. Oder wenn er es online gelesen hat, dass er sich den Titel danach holt, weil es machen ja nicht alle Leute so, dass sie sagen, okay, wenn ich jetzt den Titel online gelesen habe, dass ich ihn dann auch in meiner Sammlung stehen habe. Also ich bin auch so, dass ich das mache, aber ich kenne auch Leute, die machen es halt anders.
Ja, also ich meine, es ist ja natürlich auch eine Platzfrage.
Ja, natürlich.
Und wenn ich was online lese, überlege ich mir tatsächlich auch, brauche ich das physisch oder nicht. Mache ich halt tatsächlich eher Online-Lesen bei langen Schonen-Reihen, wo ich dann auch immer auf dem neuesten Stand sein muss. Aber das sind halt die Reihen, die mich wirklich catchen, die dann auch bei mir nach und nach einziehen werden. Wenn mich ein Titel wirklich anspricht, dann wird er gekauft und wenn nicht, dann halt nicht.
Dann habe ich die nächste Frage, nämlich informiert ihr euch vorab über den Titel oder kauft ihr random? Und wo informiert ihr euch? Das haben wir damals schon ein bisschen mit Manga Passion auf jeden Fall beantwortet und auch wie wir da vorgehen. Ich fand auch den Kommentar von Sachi da ganz interessant. Ich informiere mich ziemlich genau vorher, meist über die Verlagsseiten oder auch Blogs. Wie Manga Passion hat ja eine tolle Seite, wo man sehen kann, was wann rauskommt. Und da mache ich mir meistens für 2 Monate im Voraus Listen mit den Neuheiten für die Monate. So sehe ich, wie viel ich diesen Monat ausgebe und ob ich vielleicht noch was kürzen muss oder so. Ich kaufe nie so wirklich random, das ist meist nicht in meinem Budget drin. Mal wird es einem Einzelband mehr oder so, aber an sich steht schon alles vorher fest. Und sie geht genau so vor, wie ich vorgehe. Also es ist exakt das, was ich mache.
Ja, kann ich auch verstehen, wenn man ein festes Budget hat und das aus irgendwelchen Gründen nicht überschreiten will oder kann, dann sollte man sich auf jeden Fall vorher ganz genau Gedanken machen und danach auch vorgehen. Ist ja auch nicht verwerflich. Ich meine, ich habe mir ja selbst in meinem Budget immer diesen Spielraum eingelassen für Spontankäufe, weil ich darf mein Budget tatsächlich auch nicht überschreiten.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich habe ja auch eine Umfrage gemacht auf Twitter und Insta, wie sich die Leute eben informieren, ob sie sich informieren oder ob sie sich eben nicht informieren. Auf Twitter waren es 94%, die sich informieren und 6%, die sich nicht informieren, also gar nicht. Auf Insta war es ein bisschen anders, da waren es 88% zu 12%, also 12% eben, dass sie sich nicht informieren. Ist natürlich trotzdem ein krasser Unterschied und ist auch relativ ähnlich, nur ein bisschen anders verteilt. Auf jeden Fall, die Mehrheit informiert sich vorher. Und das ist ja auch, denke ich mal, wenn man ein begrenztes Budget hat, dann sollte man sich auch vorab informieren, sonst ja, macht man ja dauernd irgendwelche Fehlkäufe.
Ja, und das ist halt dann auch einfach schade fürs Geld, weil man will ja was kaufen, was einen unterhält, was einen gefällt. Und wenn man nur Fehlkäufe hat, das frustriert einfach ein und ist es halt einfach nur schade fürs Geld, weil wir scheißen ja alle nicht das Geld, sondern verdienen es uns hart oder bekommen Taschengeld und das soll man halt auch definitiv vernünftig ausgeben.
Crayreads Manga hat auf Instagram geschrieben, ich informiere mich sehr gründlich im Voraus, da mich fast jedes Genre anspricht und somit auch die meisten Manga. Sobald Lizenzen angekündigt wurden, nehme ich mir die Zeit, alle interessanten Manga näher anzuschauen. Mein wichtigstes Kriterium, wie lange ist die Reihe? Wenn sie schon 9 Bände hat oder noch läuft, wird sie erstmal nicht gekauft. oft. Wenn die Story gut klingt, merke ich ihn mir trotzdem für einen späteren Zeitpunkt. Bei Manga, bei denen ich mir unsicher bin, warte ich häufig Rezensionen ab. Das ist ja auch einfach eine gute Vorgehensweise, wo man dann wirklich gut differenzieren kann und dann wahrscheinlich auch monatlich jetzt nicht so ein Riesenbudget hat.
Oh ja, also die Vorgehensweise ist auch richtig gut. Ich meine, die ist ja auch so ähnlich wie meine, von daher.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also die kommt deiner doch recht ähnlich, dass du dich dann auch echt gut informierst und dann differenzierst. Die liebe Karina hat zum Beispiel geschrieben, ich informiere mich doch recht gründlich, weil alles kann ich einfach nicht einziehen. So viel Platz und Geld habe ich nicht. Generell kaufe ich selten random Sachen, weil ich ungern verkaufe. Wenn ich mir unsicher bin, warte ich Rezensionen ab und Leseproben helfen mir auch echt. Die Ankündigungen verfolge ich auch bei Altraverse zum Beispiel immer die Streams, wenn es geht, weil da eben erzählt wird, warum sie die Reihen zu uns bringen und nicht einfach nur eine Ankündigung. Und da haben wir das Thema Streams. Ich finde, das macht Altraverse wirklich echt cool. Also ich muss sagen, ich habe bisher jeden Stream verpasst. Aber ich schaue ihn mal immer halt an und ich muss sagen, der Jo schafft es wirklich gefühlt, egal was das für eine Reihe ist, dass sie irgendwie gut klingt.
Oh ja.
Da passe ich mittlerweile echt auf, weil zum Beispiel dieser Manga mit dem Hahn, da wusste ich, nein, egal was er jetzt sagt, dieser Manga zieht nicht ein.
Ja, ich habe tatsächlich ein Stream mal mitbekommen. Bei mir passen die Zeiten meistens nicht. Aber da wurde Frieren so groß angekündigt und ich war so, oh Gott, du musst den merken, du musst den unbedingt kaufen. Ich bin froh, dass jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist, weil ich habe jetzt bemerkt, okay, gut, eigentlich ist das nicht das, was du willst, aber das ist da so überzeugend, dass du dieses Bedürfnis hast, dass du es kaufen musst, aber die Streams sind wirklich gut gemacht und ich wünschte, ich könnte mehr reingucken, aber ich habe leider die Zeit nicht dazu.
Ich muss sagen, das ist halt auch immer total cool, einfach zu sehen, wie die Leute dann halt wirklich im Live halt reagieren darauf, weil ich sehe auch teilweise, dass sich Leute wirklich teilweise auf dem Discord treffen und dann gemeinsam die Streams schauen und dann darauf reagieren. Ich finde es wirklich toll, dass Altraverse auch mit den Kunden so in Kontakt steht und einfach da diese Beziehung halt auch einfach aufbaut, dass du halt einfach, ja, nicht nur irgendwie die Ankündigung da stehen hast, sondern halt auch eine Person dahinter, die auch wirklich dahinter steht. Mhm. Dass du da wirklich merkst, okay, die Person brennt dafür und finde ich halt einfach total toll.
Ich habe immer so bei Altraverse das Gefühl, dass es der einzige Verlag ist, wo die nur die Titel auswählen, von denen sie alle 100% überzeugt sind in der Abteilung. Und das gibt einem so das Gefühl, dass sie wirklich nur diese Titel aus Überzeugung auf den deutschen Markt bringen und nicht mit dem Hintergrundgedanken, das lässt sich gut verkaufen. Natürlich spielt das auch in dem Unternehmen eine Rolle. Man will hier ja jetzt nicht schönreden, aber ich habe immer so das Gefühl, dass die halt davon wirklich überzeugt stehen und zu 100% hinter dem Programm stehen, was für mich immer ein schönes Gefühl da ist. Ich kann das nicht beschreiben, aber ich muss sagen, ich mag Altraverse als Verlag super gerne. Ich kaufe gerne Altraverse-Titel ein.
Ja, ich auch. Ich muss sagen, alle so im Team, vor allem Joro, dieser Mann, ich bin so begeistert von ihm, einfach was er schon in seiner Karriere alles gemacht hat, also seine Laufbahn und alles ist einfach ja, richtig,
das
richtig
sind so
klasse.
Life Goals.
Ja, das ist echt so. Dann habe ich ja noch eine dritte Frage gestellt gehabt. Wie handhabt ihr es, wenn es neue Lizenzen gibt und diese angekündigt werden? Also bei dir wird es wahrscheinlich genauso sein wie dann halt auch mit den Titeln, dass du dir die Klappentexte und alles durchliest, oder?
Ja, genau. Also die neuen Lizenzen, die gucke ich mir erst an, wenn sie dann in dem Monat erscheinen. Ich bekomme das immer mit. Teilweise merke ich mir auch neue Lizenzen, die spannend klingen, aber die endgültige Kaufentscheidung treffe ich tatsächlich dann erst, wenn ich mir die Neuheiten für den kommenden Monat aussuche.
Bei mir ist es halt so, dass ich mir dann wirklich noch Videos teilweise dazu anschaue auf Englisch oder sonst was, weil ich es einfach so spannend finde, was da Leute dazu sagen, bei denen es halt schon lizenziert worden ist, weil ja die Länder teilweise echt unterschiedlich sind mit den Lizenzen und ja, auch der Austausch dann letztendlich auf Instagram, wenn es dann irgendjemand schon online gelesen hat oder irgendwie da Einblicke schon hatte, finde ich immer total spannend. Lost in Manga hat jetzt noch auf Instagram geschrieben, ich als Listen-Junkie habe in meiner Excel-Tabelle ein Tabellenblatt mit den Ankündigungen und sobald neue Lizenzen auf dem deutschen oder US-Markt kommen, trage ich die dort ein, die mich erst einmal interessieren. Ich schaue mir meist an, worum es geht, ob es vielleicht auf MAL, Backer oder anderen Datenbanken kurze Meinungen oder Text gibt, mit denen man es besser einordnen kann. Denn sind wir mal ehrlich, einige Verlage sind gut darin, dir einen Titel sehr schmackhaft zu machen. Muss ich gerade jetzt wieder, aber er hat gerade schon angesprochen. Wenn er mir zusagt, kommt er auf die Liste. Meist sehe ich dann zum Ende der Ankündigungswelle auch schon, oh, da hast du aber viel zu viel aufgeschrien und schiebe einige Sachen auf die Vielleicht-Liste oder schmeiße noch etwas raus, was mir nicht so wichtig war oder vielleicht gerade einfach zu teuer ist. Das ist eigentlich auch eine coole Idee, mit verschiedenen Listen zu arbeiten. Also nicht nur mit einer, dass du sagst, okay, die kaufe ich, sondern auch eine Vielleicht-Liste und dann, das fliegt dann doch raus. Und ja, also es gibt doch dann noch ein paar Sachen, die ich dann vielleicht auch noch, ja, bedenken könnte.
Oh ja, und wie gesagt, nur weil jetzt eine Neuheit erscheint, muss man das ja nicht sofort lesen, nur weil irgendwie Social Media jetzt einem das Gefühl gibt, man muss es unbedingt sofort lesen. Es läuft ja nicht weg, wenn es einmal auf dem Markt ist, ist es auf dem Markt und wird die nächsten Monate da bleiben und es macht keinen Unterschied, ob ich es jetzt sofort lese oder nicht. Weil mal ganz ehrlich, selbst wenn ich mir eine Neuheit kaufe, ich lese es ja nicht am selben Tag, sondern in den kommenden Wochen und ich sehe halt auch oft welche, die kaufen sich Neuheiten, aber lesen es erst 4 Monate später. Ja, dann kann ich mir die Neuheit auch in 4 Monaten kaufen.
Ja, ich finde, da gehst du auch echt gut vor. Also, dass du sagst, okay, du bist ja echt picky bei der Auswahl, dann geht dir vielleicht eine Reihe irgendwie flöten oder so. Aber ich meine, wenn es dann irgendjemand dann irgendwann mal vorstellt und du die dann trotzdem siehst, dann kannst du es ja immer noch kaufen, als wenn du dann dauerhaft irgendwelche Fehlkäufe machst. Also, das finde ich auf jeden Fall der bessere Weg.
Ja, genau. Also, dann kaufe ich mir tatsächlich dann die Neuheit nach, wenn ich merke, okay, gut, kann doch was für mich sein. Oder zum Beispiel wie Noragami. Ich habe den Anime gesehen, ich würde ganz gerne die Mangas dazu lesen, sind 24 Bände. Da will ich halt gucken, dass ich das gebraucht bekomme. Aktuell gibt es halt mein Budget nicht her, aber das ist halt sowas, was warten kann, weil ich ganz genau weiß, ich bekomme die gut gebraucht. Das wird laufen, wenn ich danach gucke und ich brauche das nicht sofort, weil ich jetzt auch gar nicht das Bedürfnis habe, Noragami zu lesen und vor allem nicht die 24 Bände, die es zurzeit gibt.
Ja, also Noragami steht bei mir auch auf der Liste, aber jetzt habe ich mich ja erstmal für My Hero Academia entschieden. Ich denke aber, Noragami wird auf jeden Fall auch irgendwann einziehen und vielleicht können wir es dann ja zusammen lesen.
Ja, wir können ja dann uns mal unterhalten, wenn ja. Die erste von uns sagt, so, wir wollen jetzt nur, ich will jetzt Noragami kaufen.
Wie wähle ich meine Neuheiten aus? Das ist eine gute Frage, aber eigentlich so aus dem Bauch heraus. Also ich schaue natürlich, ob Neuheiten angekündigt sind, die ich kenne. Wie jetzt zum Beispiel Ende des Jahres kommt ja Fairy Tail raus, wo ich den Anime schon schaue und mich natürlich darüber freue und sofort wusste, ja, die Reihe werde ich mir kaufen, weil ich den Anime kenne und ich weiß, dass es mir gefällt. Oder zum Beispiel Ranma ein Halb, pure Kindheitserinnerung. Das sind natürlich Reihen, die ich kenne und die ich auf jeden Fall kaufen möchte. Und sonst mache ich das natürlich immer so ein bisschen abhängig. Ich lasse mich sehr von dem Cover beeinflussen, wo ich dann schaue, wenn mir ein Cover gefällt, okay, dann liest du dir vielleicht doch mal den Klappentext oder die Zusammenfassung durch, um was es da geht. Aber natürlich schaue ich auch, da ich sehr gerne Romance lese, natürlich auch immer auf das Genre Romance, was da so an Neues rauskommt und bin da auch immer sehr offen. Aktuell ist es wirklich, habe ich so ein gutes, ja, so ein gutes Volumen, was Neuheiten angeht. Ich probiere halt immer im Monat meine laufenden Reihen zu vervollständigen. Das klappt auch sehr gut. Mal einen Monat ist es ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und wenn da mal wirklich ein Monat dabei ist, wo ich ein bisschen weniger an laufenden Reihen oder an Neuheiten dann habe, dann probiere ich natürlich auch Reihen zu vervollständigen, die schon fertig sind, die bei mir am Regal stehen. Und bis jetzt fahre ich so ganz gut mit der Methode und kann auch für mich sagen, dass dadurch noch kein Druck entsteht, weil es zu viel wird. Also ich persönlich freue mich auf Ende des Jahres, weil da ganz viele tolle Sachen rauskommen und so kann ich bis jetzt weiterfahren.
Ich muss gerade richtig lachen mit den schwachen Monaten. Also ich hatte schon lange keine schwachen Monate mehr, leider. So gefühlt jeden Monat denke ich mir so, Gottes Willen, du musst ja auch noch irgendwelche Reihen vervollständigen. Also man muss nicht, aber ich will sie ja auch weiterlesen. Also ja, ist natürlich cool, wenn man sagt, okay, jetzt der, keine Ahnung, August, das sind jetzt nur, keine Ahnung, habe ich jetzt 5 Titel oder so und dann sind es nächsten Monat wieder mehr, dann kann ich im August irgendwelche anderen Sachen unterbringen. Aber bei mir sieht das leider schlecht aus.
Bei mir war der April super schwach. Ich hatte mal gerade 3 Titel aufgeschrieben und ja, davon habe ich einen dann doch wieder gekickt, weil ich dann letztendlich doch gedacht habe, eigentlich interessiert dich der nicht. Also hatte ich nur 2 Titel, die ich festgekauft habe und der Rest ist alles spontan eingezogen.
Ja, das ist natürlich auch cool. Einfach, dass man sich halt auch, wie er sagte, dass er sich jetzt auf Romance spezialisiert. Das ist ja bei dir dann auch Boys Love und Shonen. Bei mir ist es gefühlt alles. Oh Mann, ey, er muss mich ja echt noch ein bisschen eingrenzen und alles ein bisschen, einfach ein bisschen pickier werden.
Ja, wobei ich lese ja auch ganz gerne Slice of Life und Romance, aber wie gesagt, ich bin einfach so picky, dass da selten was einzieht.
Da muss man dann halt einfach für sich dann den richtigen Weg finden, wie man dann mit seinem Budget klarkommt. Aber ich würde sagen, das ist doch ein schöner Abschluss. Ich würde sagen, das war ja super schön und ich bedanke mich bei dir, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat super viel Spaß gemacht und ja, vielen Dank.
Es freut mich. Und ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen. Ihr könnt gerne eine Bewertung da lassen. Es geht ja mittlerweile auf Spotify und ihr könnt auch dem Podcast folgen. Schaut unbedingt auch bei Liz vorbei. Ich werde sie auf jeden Fall verlinken in der Folgenbeschreibung und auch auf Social Media letztendlich. Ihr bekommt es auf jeden Fall mit und schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Sie macht echt tollen Content und ehrlichen Content, was ich super finde. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch allen und vor allem dir, Liz, noch einen schönen Tag.
Ja, danke, gleichfalls.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!